ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Demian von Osten. Dobre Utra, sag ich mal.
Dobre Utra.
Ja, guten Morgen. Passt noch nicht so ganz, muss man noch ein bisschen üben. Guten Morgen auf Russisch war das. Du warst nämlich 5 Jahre lang Korrespondent für die ARD in Moskau. Wir duzen uns, kennen uns noch aus alten Zeiten bei SWR3 und das Ding. Wie ist das denn bei so einer langen Zeit, 5 Jahre lang in Moskau? Hast du da Russisch gedacht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das erste Jahr sehr viel Zeit damit verbracht, die Sprache zu verbessern. Also ich konnte sie schon ein bisschen, als ich hingegangen bin, aber habe mich dann sehr reingehängt im ersten Jahr, weil mir immer total wichtig war, ich wollte mit den Menschen direkt sprechen können, ohne dass da ein Übersetzer notwendig ist. Ich wollte direkt verstehen können, was die sagen und auch im Alltag russische Freundeskreise aufbauen. Das hat auch geklappt. Das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich wollte dieser Gesellschaft direkt begegnen oder fast schon eintauchen. Und dafür braucht man die Sprache.
Weil du gerade sagst, russische Freundeskreise aufbauen, das hat auch geklappt. Das stellen wir uns von außen so schwierig vor, weil es für die Menschen ja so schwierig ist, auch sich mit Journalisten auseinanderzusetzen. Ist ja auch irgendwie nicht ganz ohne. Also wie war das? Wie hast du die Freundschaften aufbauen können?
Ja, das war nicht so schwierig. Das ist auch nach wie vor nicht so schwierig, solange sie nicht mit einem Mikrofon oder einer Kamera dann. Also auch jetzt kann man sich mit den Menschen unterhalten. Es ist nicht so, dass der Russe, die Russin einem sofort mit Feindschaft begegnet. Ja, sie begegnen oder gewisse Kreise begegnen einem vielleicht mit mehr Skepsis als früher. Aber die Skepsis ist vor allen Dingen dann groß, wenn die Kamera an ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ansonsten kann man sich mit den Menschen unterhalten. Ich habe zum Teil über einen Kollegen, den ich aus früheren Zusammenhang kannte, Freunde aus seiner Schulzeit, er ist in Moskau zur Schule gegangen, kennengelernt, dadurch wieder andere. Ich habe Sport gemacht, bin klettern gegangen, habe Kletterpartner gesucht und dort Russinnen und Russen kennengelernt. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Moskau ist die größte Stadt Europas, also da ist viel los.
Wie ist es denn, wenn das Mikro aus ist und du mit den Menschen dort gesprochen hast? Du bist jetzt seit wenigen Wochen wieder hier, aber die sind ja massiv von den Sanktionen betroffen. Was hast du da gehört?
Ich weiß gar nicht, ob sie so massiv von den Sanktionen betroffen sind. Denn die Sanktionen, die am stärksten vielleicht wirken, kommen bei den Menschen aber nicht an. Also sprich, Öl und Gas nicht mehr einzukaufen aus Russland. Das ist nichts, was der normale Mensch bemerkt. Was die Menschen, was jetzt mein Freundeskreis bemerkt, sind vor allen Dingen westliche Firmen, die das Land verlassen haben. Also beispielsweise die großen Bekleidungsketten. Wenn man dann in eine Mall geht in Moskau, da sind auf einmal manche Etagen fast leer und viele sagen, insbesondere die weiblichen, der weibliche Teil des Freundeskreises, wir finden nichts mehr zum Anziehen. Oder der Automarkt, also da ist es ganz schwierig geworden, an Ersatzteile zu kommen. Auf den Straßen sieht man immer mehr chinesische Autos. Das ist etwas, wo die Menschen es spüren. Bei den anderen Sanktionen, die eigentlich viel wirksamer sind, das kommt bei den Menschen erstmal nicht so an.
Wie ist der Zuspruch für Putin? Ist der noch so groß, wie es heißt?
Er ist groß. Jetzt gehen wir mal weg von meinem Freundeskreis, weil das natürlich auch eine gewisse Bubble in der Innenstadt von Moskau ist. Aber wir sind natürlich beruflich viel im Land unterwegs gewesen und haben immer wieder dort mit vielen Menschen gesprochen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen der, ich sag mal, Provinz, den Regionen Russlands. Das sind auch Großstädte, aber es ist eben nicht Moskau, nicht St. Petersburg. Dort finden Sie auf der Straße fast niemanden, der gegen den Krieg ist. Da gibt es großen Zuspruch. Oft aus Unwissenheit, würde ich sagen, weil sich die Leute mit den Details nicht beschäftigen. Die Propaganda entfaltet ihre Wirkung, aber auch diese große Distanz zum Geschehen, die Distanz zu Europa, auch die Tatsache, dass viele gar nicht ins Ausland reisen. Und in den Metropolen hört man schon kritische Stimmen, auch jetzt noch. Aber sie werden immer vorsichtiger formuliert.
5 Jahre warst du in Moskau. Hier kommen Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. A. Barho aus Unbekannt schreibt uns. Meine Frage, wie gehen Mütter damit um, dass ihre Söhne in der Ukraine verheizt werden? Aus welchen Regionen kommen die meisten von den Soldaten? Wirklich aus den eher entfernten Gebieten?
Fangen wir mal mit den Regionen an. Es ist tatsächlich so, dass aus den Metropolen sehr wenige Russen an die Front geschickt werden. Also Metropole, da meine ich jetzt insbesondere Moskau und St. Petersburg, vielleicht noch Jekaterinburg. Aber da sind es schon mehr. Die Gefallenen oder auch die Kämpfenden kommen aus dem ganzen Land. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor bei der Beantwortung der Frage, warum es keinen Protest gibt von Müttern. Das sind die Dimensionen von Russland. Wenn ich nach in den fernen Osten fliege, sitze ich 8,5, 9 Stunden im Flugzeug, um dort überhaupt erst hinzukommen. Und für die Menschen, die dort leben, ist die Ukraine natürlich unglaublich weit weg. Und was jetzt die Gefallenen angeht, die kommen dadurch eben nicht alle aus einer Region, sondern das sind einmal, liegen auf dem einen Friedhof 3 Gefallene, auf dem in der nächstgrößeren Stadt vielleicht 20 und dann wieder hunderte Kilometer entfernt die nächsten Gefallenen. Dadurch entsteht nicht so die Situation, dass in einer Stadt, was weiß ich, 2000 Menschen gefallen sind und sich auf einmal eine Art Protest ergeben könnte.
Der ehemalige Moskau-Botschafter Rüdiger von Fritsch sagte in der Sendung hier mal, ja, wenn die Mütter auf die Straße gehen, dann verändert sich etwas im Krieg. Teilst du seine Meinung?
Das ist die Meinung aus der Erfahrung, die wir hatten im Tschetschenienkrieg in Russland. Damals sind die Mütter auf die Straße gegangen und der Druck wurde hoch. Interessanterweise passiert das diesmal nicht. Ich denke, dass auch die Führung aus den, in Anführungszeichen, Fehlern von damals gelernt hat. Beispielsweise, was passiert? Es ist relativ klar, dass Mütter mit Rentenzahlungen für ihre gefallenen Söhne unter Druck gesetzt werden. Also, wenn die ein kritisches Wort sagen, dann kriegen sie die Kompensationszahlungen nicht. Warum sollte ich als Mutter, Russland ist ein extrem armes Land in den Regionen, das dürfen wir auch nicht vergessen, warum sollte ich als Mutter dann riskieren, etwas womöglich auch noch strafrechtlich Relevantes in Russland, gerade es gibt ja die ganzen Zensurgesetze, Kritik an der Armee wird mit Lagerhaft bestraft, warum sollte ich dann was Kritisches sagen?
Jetzt gibt es die Einberufung per E-Mail, was es schwieriger macht, das Land zu verlassen. Wie verändert sich das seitdem, die Rekrutierung der Soldaten?
Also wir erwarten ja die ganze Zeit eine neue Mobilisierungskampagne. Ich glaube allerdings, dass es die in der Form wie letztes Jahr nicht gibt. Denn vergangenes Jahr, Ende September, wurde ja die Teilmobilisierung ausgerufen von Putin und das hat zu einer großen Verunsicherung im Land geführt und zu vielen Russen, die das Land verlassen haben. Diesen, auch hier nochmal in Anführungszeichen, Fehler will, glaube ich, das Regime nicht mehr machen und ich gehe davon aus, dass sie die Menschen jetzt nach und nach einberufen, die sie brauchen können, sofern sie es nicht schaffen, Freiwillige zu motivieren, das über neue elektronische Verfahren machen. Die bedeuten übrigens auch, dass die Menschen dann nicht mehr ausreisen können. Die sind dann gesperrt für die Ausreise. Und dass man so versucht, an neue Soldaten zu kommen.
Du warst neulich in der Sendung von Sandra Maischberger und sagtest da, glaube ich, so etwas wie, ja, Putin hat es sich in seiner Rolle im Krieg bequem gemacht. Wie ist das zu verstehen?
Also er hat seine Macht in einer gewissen Weise festigen können, so würde ich das sehen. Wir erinnern uns vielleicht noch an eine Szene wenige Tage vor dem Krieg. Da hat er einen engen Vertrauten, den stellvertretenden Sekretär des Sicherheitsrats, wirklich vorgeführt vor laufenden Kameras und sozusagen alle Menschen, die in seinem engen Kreis sind, alle Geheimdienstchefs, Regierungschef und so weiter, mit hineingezogen in diese Spezialoperation, also sich da die Rückendeckung verschafft. Dasselbe hat er auch mit Wirtschaftslenkern gemacht. Und die Niederschlagung der Proteste in den ersten Wochen wird er wahrscheinlich als Erfolg sehen. Es gibt seitdem keinen Protest mehr. Und es wird jetzt sehr viel, wir erleben gerade eine beispiellose juristische Welle von ganz vielen Verurteilungen sämtlicher Menschen, die etwas gegen den Krieg gesagt haben oder getan haben. Und dadurch versucht er jetzt seine Macht zu festigen. Und er sieht, glaube ich, im Moment nicht, dass es notwendig ist, etwas an dem Kurs zu ändern. Denn sein Land ist still. Vielleicht nicht geeint hinter ihm, weil es sicherlich viele gibt, die dagegen sind. Aber niemand kann wirklich etwas tun.
Demian von Osten ist bei uns in SWR1 Leute in den Nachrichten. Da sehen wir immer wieder Bilder des Anführers der Söldnertruppe Wagner, die in der Ukraine kämpfen. Und Prigozhin macht eindrücklich aufmerksam, dass ihm Munition fehlt. Der kritisiert Putin ja auch wirklich heftig. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Bilder siehst?
Jewgeni Prigozhin hat eigentlich immer vor allen Dingen das Verteidigungsministerium und die Armeeführung kritisiert. Es gab das erste Mal jetzt diese Woche ein Video, wo eine Aussage so gedeutet werden konnte, dass er auch Putin selber kritisiert. Das halte ich für eine sehr wichtige Unterscheidung, weil eigentlich bisher, wenn wir jetzt von dieser einen Ausnahme absehen, Prigozhin sich eine Art Duell mit der Militärführung geliefert hat und mit dem Verteidigungsminister und nicht mit Putin. Und das fällt auch auf bei anderen Leuten in dem System, die etwas kritisieren, beispielsweise Kadyrov aus Tschetschenien. Auch er kritisiert nie Putin, aber andere. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem Zusammenhang.
Jetzt soll Putin gesagt haben, ich kenne Prigozhin, aber ich zähle ihn nicht zu meinen Freunden. Ist aber er nicht der Dreh- und Angelpunkt für diesen Angriffskrieg für Putin?
Nein, ich würde ihn nicht überschätzen. Er ist im Moment eine entscheidende Figur, weil die russische Armee allem Anschein nach zu schlecht aufgestellt ist. Und um es mal ein bisschen flapsig zu formulieren, er hat der Armee mit seinen Söldnern aus der Patsche geholfen, weil sonst wäre da nichts mehr am Laufen, was Angriffsoperationen angeht. Bachmut ist, das ist diese ostukrainische Stadt, um die seit Monaten gekämpft wird. Da hat offenbar die russische Armee selber gar keine Angriffsoperationen mehr durchführen können, sondern das ist alles die Söldnergruppe Wagner von Prigozhin. Insofern, er spielt eine wichtige Rolle, aber keine Zentrale in diesem System. Er ist ein Söldnerführer, er ist einer mit fetten Aufträgen aus dem Kreml, er verdient gut daran, er ist vor allen Dingen ein Geschäftsmann, ein skrupelloser Geschäftsmann, der jetzt sich eine gewisse Prominenz erarbeitet hat, weil er es vielleicht auch ganz spannend oder zumindest als eine Art Hebel sieht, so prominent in der Öffentlichkeit zu sein. Das hat er früher nie getan.
Was kannst du denn zu seiner Person sagen? Er wird ja immer als der Kreml-Koch bezeichnet. Was hat es damit auf sich?
Das kommt daher, weil er früher vom Kreml große Catering-Aufträge bekommen hat, beispielsweise Soldatenverpflegung. Daher kommt dieser Ausdruck. Und später hat er dann seine Business-Methoden erweitert. Er ist bekannt geworden für die sogenannte Trollfabrik in St. Petersburg, hat kürzlich auch zugegeben, dass er hinter dieser Trollfabrik steckt. Das ist eine Art Firma, in der Leute angestellt werden, um hier bei uns in westlichen sozialen Netzwerken Putin-freundliche und Kreml-freundliche Kommentare zu schreiben, mit dem Ziel, die öffentliche Meinung hier in Europa oder auch in den USA zu beeinflussen. Das war sein Projekt und dann hat er angefangen, die Söldnergruppe aufzubauen, obwohl Söldnergruppen eigentlich nach russischem Recht völlig illegal sind. Aber sie wurden dann eingesetzt, diese Wagner-Gruppe in Syrien, in Afrika, in Kämpfen, haben Kampferfahrung gesammelt und jetzt eben ganz entscheidend im Krieg gegen die Ukraine.
Und jetzt hieß es, dass diese Truppe womöglich abgezogen werden soll. Andere Truppen sollen diese Woche übernehmen. Prigozhin hat ja auch immer wieder mehr Munition gefordert, die wohl dann angeblich auch kommt. Wie ist so eine Meldung einzuordnen? Werden die Truppen abgezogen?
Nein, ich würde auch das als Teil der Fehde zwischen Prigozhin und dem Verteidigungsministerium sehen. Er hat da sicherlich versucht, Druck auszuüben, mit Methoden, so weit ist er bisher nicht gegangen, auch indirekt Putin zu kritisieren, vielleicht weil die Not so groß ist. In bestimmten Kreisen von russischen Pro-Kreml-Militärbloggern wird er sicherlich sehr positiv gesehen, weil er an der Front ist, weil er etwas tut für den Erfolg Russlands. Das sind ja alles Blogger, die sich wünschen, dass Russland Erfolg hat in diesem Krieg. Und da spielt er diese Rolle. Aber es bleibt Teil einer Fehde eher unterhalb der Ebene von Putin, die ihn aber wieder unter Druck setzt, denn Putin muss diese Fehde befrieden.
Fragen an den ARD-Korrespondenten Demian von Osten heute Vormittag von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Per Mail ins Studio kommt zum Beispiel aus Zürich von Corinna Kraushofer. Wie kann man denn wissen, ob ein Russe aus Selbstschutz behauptet, für den Krieg zu sein oder ob es seine ehrliche Meinung ist? Wahrscheinlich gar nicht so einfach zu unterscheiden, oder?
Ja, ich würde sagen, es gibt schon Methoden. Also das eine ist ja, wenn wir Straßenumfragen machen, je länger man sich mit den Menschen unterhält, umso eher spürt man doch, was sie denken. Und diejenigen, die gegen den Krieg sind und so tun, als wären sie für den Krieg, die werden dann doch irgendwann sehr einsilbig. Das gibt's aber sehr häufig, dass die Menschen einfach die Propaganda runterbeten. Dann erkennst du auch die Formulierungen schon wieder aus dem Staatsfernsehen. Dann weißt du eigentlich auch, der hat sich nicht wirklich eine eigene Meinung gebildet. Der betet nur das runter, was ihm vorgesagt wurde. die Soziologen, wenn die Meinungsumfragen machen, die stellen die Fragen mittlerweile anders. Die stellen dann beispielsweise Fragen wie, wie sehr beunruhigen Sie die Ereignisse in der Ukraine? Oder wie sehr haben Sie den Eindruck, dass die Ereignisse in der Ukraine in die richtige Richtung laufen oder nicht? Also Formulierungen, um das Wort Krieg zu vermeiden, was immer noch so ein Tabuwort ist. Und ja, so wird das gemacht.
Das ist eine Nachfrage von Corinna. Sie fragt nämlich, ja, darf man diesen Krieg in Russland jetzt Krieg nennen? Wahrscheinlich, weil Putin das am Dienstag gemacht hat bei der Militärparade. Aber er hat es natürlich anders verstanden, nämlich wie?
Ja, er hat den Krieg, das Wort Krieg verwendet. Ein Krieg, den angeblich der Westen gegen Russland führen würde. Russland hat auch vorher in der Staatspropaganda das Wort Krieg verwendet. Da war es in der Regel der Krieg in der Ukraine seit 2014, den Russland jetzt versucht, mit der Spezialoperation zu beenden. Aber wenn wir diese Frage in Deutschland stellen, darf es Krieg genannt werden, ja oder nein, gehen wir sehr von unserem Rechtsverständnis aus, dass wir einen Rechtsstaat haben, der das eindeutig beurteilt. In Russland geht es nur darum, Feinde des Krieges im Moment zu finden. Und wenn Sie Feind sind und Sie sagen das Wort Krieg, dann haben Sie ein großes Problem. Wenn Sie Teil des Systems sind und Sie sagen das Wort Krieg, ist das nicht so schlimm. Die Gesetzgebung wird selektiv angewandt.
Das gibt ja auch immer mehr Urteile, hast du gerade gesagt. Also da versucht Putin sicherlich auch sehr viel Druck auszuüben. Jetzt haben wir alle nicht den Blick in die Glaskugel. Aber die große Frage ist ja, wie kann das jetzt weitergehen? Willst du da mal eine Perspektive aufmachen?
Also ich sehe im Moment, dass sich Russland auf einen langen Krieg einstellt, dass sie versuchen, die Bevölkerung erstens vorzubereiten. In den Schulen wird die Hymne gesungen, in den Schulen wird die Flagge gehisst. Militär, es gibt schon Videos aus Schulen, von wo Waffen gezeigt werden, Schülern. Also man bereitet die Bevölkerung vor auf einen langen Krieg. Man versucht, die Wirtschaft umzustellen auf Kriegswirtschaft. Die Regierung, Putin, haben da ambitionierte Ziele, wie viele Panzer, über 1000 Panzer gebaut werden sollen pro Jahr. Ob das klappt, ist noch eine andere Frage. Aber Putin möchte auf Zeit spielen. Er möchte versuchen, dass der Konflikt oder der Krieg länger andauert, weil er hofft, dass im Westen, in den offenen demokratischen Gesellschaften, die er für schwach ansieht, dass da irgendwann die Zweifel größer werden und irgendwann der Westen die Ukraine nicht mehr mit Waffen unterstützt und er dann seine Ziele, die Ukraine komplett zu erobern, erreichen kann.
Michael Neubauer aus Stuttgart schreibt uns gerade: Hör grad Radio, ärgere mich schon wieder über die einseitige Darstellung zum Russland-Ukraine-Krieg. Frage an Demian von Osten: Wie würde er die durch die USA in den vergangenen 20 Jahren geführten Kriege, teils auch mit gefälschten Beweisen, siehe Irak, bezeichnen?
Die kann man genauso kritisieren. Also Irak, auch in anderen arabischen Ländern, hat der Westen jetzt nicht unbedingt eine Erfolgsbilanz. Libyen, Syrien etc. Ich bin aber Moskau-Korrespondent, deswegen rede ich über Russland. Und das, was Russland im Moment versucht, ist in Europa eine andere Ordnung zu etablieren, nämlich die Ordnung nach dem Recht des Stärkeren. Und Russland wendet sich komplett weg von allen internationalen Verträgen, dem Respekt von Grenzen, die Russland selber mal akzeptiert hat. Und als Korrespondent für die Region ist auch mein Job, das anzusprechen.
Kritik an den Korrespondenten gab es anfangs ja auch, unter anderem, dass die ARD überhaupt niemanden in der Ukraine hatte als Korrespondent. Kannst du dazu etwas sagen?
Wir hatten niemanden in der Ukraine, also auch als der Krieg ausgebrochen ist, war meine Kollegin Ina Ruck vor Ort.
Ausgereist ist.
Es gab dann zwischendurch eine Phase, wo niemand in der Ukraine war. Wir sind von Moskau aus bis Ende Februar vergangenen Jahres zuständig gewesen, auch für die Ukraine. Und haben im Vorfeld auch sehr viel berichtet. Es gab eine kurze Phase, wo niemand vor Ort war, aber das sind Fragen, die dann an andere Personen gerichtet werden müssen als an den Korrespondenten, der vor Ort arbeitet.
Carmen schreibt uns: Inwieweit ist es im Kalkül Putins, dass Trump wieder Präsident wird, beziehungsweise was ist zu erwarten, wenn Trump die Wahl gewinnt? Kannst du dazu etwas sagen?
Also Putin spielt auf Zeit, das hatte ich ja eben schon gesagt, und ich denke, er weiß sehr genau, welche Wahlen so anstehen in Europa, in den USA in den nächsten Jahren, und er hofft, dass sich da etwas ändert. Und mit Trump konnte er sicherlich besser, als er das im Moment mit Biden kann.
Dann eine Frage von Thomas Wagner. Was für eine Rolle spielt eigentlich die Kirche in Russland? Das sind ja auch Glaubensbrüder in der Ukraine.
Ja, aber das spielt keine Rolle. Die Kirche hat sich eindeutig als Unterstützer des Krieges positioniert und ist auch eine ganz zentrale Figur in der Machtorganisation von Putin, um auch letztlich Gläubige zu erreichen.
Aus Ludwigsburg schreibt uns Annelore Seitz. Mich würde interessieren, was die jungen Menschen so um die 20 Jahre herum für Zukunftsperspektiven sehen. Eine gute Ausbildung zu bekommen, sind akademische Berufe begehrt, ins Ausland gehen, ist Umweltschutz ein Thema? Was sind die Unterschiede zwischen Stadt und Land? Also ganz viele Fragen.
Also jemand aus meinem Bekanntenkreis hat es mal so formuliert, in Russland geht es ums Überleben. Bei euch in Deutschland geht es darum, gut zu leben. In Russland geht es vor allen Dingen darum, überhaupt erstmal ein Einkommen zu haben und die eigene Familie ernähren zu können. Größere Perspektiven gibt es für die Kinder der Elite. Die studieren meistens im Ausland. Und jetzt gibt es natürlich immer weniger Perspektiven. Und für die junge Bevölkerung ist das Ganze, also zumindest für die jüngere, gut ausgebildete Bevölkerung ist der Krieg eine Katastrophe, weil sie immer weniger Möglichkeiten haben, ins Ausland zu gehen. Vor 10, 15 Jahren war es noch so, die Russen, die haben sich für 60 Euro ins Flugzeug gesetzt von Moskau nach Berlin, dort westliche Kultur kennengelernt und sind wieder zurückgeflogen nach Moskau. Es gab viele Austauschprogramme, das gibt's jetzt alles nicht mehr. Schon seit Corona waren die Flugverbindungen ja eingestellt und das ist, ja, das wirkt sich auf die Bevölkerung aus. Und je ärmer die Bevölkerung ist, umso mehr geht's darum, wirklich überhaupt erstmal einen Job zu haben, um zu überleben. Und die staatlichen Jobs im Bereich Sicherheit, aber auch die Kämpfer, die werden recht gut bezahlt. Und wenn das erstmal die Hauptpriorität ist, dann ist das auch ein Grund, warum manche zum Kampf in die Ukraine gehen.
Kannst du uns mal mit in deine Arbeit ins ARD-Studio in Moskau nehmen? Wo ist das überhaupt in der Stadt?
Wir sind in einer Siedlung, ist das fast schon. Das ist so ein abgetrennter Bereich. Da gibt's vorne eine große Schranke. Sicherheitsleute stehen da und dann fährt man rein. Und auf diesem Gelände sind mehrere Wohnblöcke. Haben, glaube ich, 12 Stockwerke alle. Und in einem dieser Wohnblöcke sind wir. Da leben auch Menschen. Es sind auch zum Teil Wohnungen dort und sind aber viele Fernsehsender dort untergebracht, die besonders lange schon in Moskau vertreten sind. Unser Studio gibt's schon seit Jahrzehnten und immer in diesen Räumen.
Wie viele Leute sind dort vor Ort?
Radio und Fernsehen zusammen sind wir, glaube ich, über 30. Also ein relativ großes Team. Das ist im Laufe der Jahre, in denen ich jetzt da war, immer kleiner geworden, weil Corona und dann vor allen Dingen der Krieg unsere Arbeitsweisen verändert haben. Es ist nicht mehr so leicht für uns, eine Arbeitsgenehmigung in Russland zu bekommen. Man hat den Eindruck, dass das Ministerium Interesse daran hat, dass weniger ausländische Journalisten aus Russland berichten.
Und es ist ja auch so schwierig, von hier über Russland zu berichten. Das macht das umso schwieriger. Wenn du einen typischen Arbeitstag beschreiben solltest, gibt's den überhaupt als Korrespondent? Ich könnte mir vorstellen, nee, das gibt's wahrscheinlich nicht.
Nein, das gibt's auch nicht, weil wir ja wahnsinnig davon abhängen, wie ist die aktuelle Lage, wie ist die Nachrichtenlage sowohl in Russland, aber auch in Deutschland. Wenn in Deutschland sehr viel passiert, Bahnstreik oder irgendetwas, was die Nachrichten komplett dominiert, dann kann es manchmal sein, dass bei uns eigentlich auch sehr wichtige Dinge in Russland oder in den anderen Ländern, wir sind ja nicht nur für Russland zuständig, sondern bis jetzt auf die Ukraine für den gesamten ehemaligen Sowjetraum, dass da was Wichtiges passiert und wir schaffen es trotzdem nicht ins Programm. Das heißt, die erste Tageshälfte ist oft auch dadurch bestimmt, was steht bei uns an, was ist in Deutschland, kommen wir ins Programm.
Wie ist es denn überhaupt, als du hingekommen bist vor 5 Jahren? Du warst ja auch schon in der Ukraine, hast über die Annexion der Krim berichtet und so weiter. Dennoch, wenn man dann weiß, jetzt bin ich hier für 5 Jahre, gab es sowas wie einen Kulturschock?
Den gab es natürlich, aber ich habe nicht am Anfang auf die nächsten 5 Jahre geblickt, sondern auf die nächsten 2, 3 Tage. Das hat sich auch nicht verändert im Laufe der Zeit, weil es unglaublich unberechenbar ist in Russland. Wir können nicht einen Termin, wie wir das in Deutschland machen, 2, 3 Wochen im Voraus vereinbaren. Das ist überhaupt nicht möglich. Wir fahren auf viele Dienstreisen. Da wissen wir noch nicht, wen wir am Ende treffen und in welcher Reihenfolge. Das passiert alles viel spontaner. Und einen Kulturschock gab's natürlich. Manche Dinge wirken erstmal nicht so anders, aber sie sind dann doch anders. Manche im positiven Sinne. Also es gibt Dinge, die laufen in Russland aus meiner Sicht viel besser als bei uns. Banküberweisungen zum Beispiel. Im 0, nichts kann ich da über die Handynummer jemandem Geld überweisen. So ein bisschen wie bei Diensten wie PayPal oder anderen. Nur, dass das jede Bank kann in Russland. Das Handyrechnungen sind viel günstiger als in Deutschland. Der öffentliche Nahverkehr ist in Moskau ganz hervorragend, in der Provinz nicht so, aber in Moskau ganz hervorragend. Also da gibt's Dinge, die laufen gut. Und kulturell, manchmal dachte ich am Anfang, das Land ist uns eigentlich näher, als wir das manchmal so denken. Es ist auch eine europäische Kultur. Dann gibt's aber wieder Momente, wo ganz andere Themen eine Rolle spielen. Also alles, was wir hier hatten, Klimaproteste, das gab's in Russland nicht. Das ist kein Thema. Umwelt ist ein Nischenthema. Ganz wenige kümmern sich darum.
Es geht erstmal ums Überleben, hast du eben gesagt. Du bist ganz viel gereist. Wenn du jetzt, wenn das alles, das braucht sicherlich noch eine ganze Weile, du bist frisch wieder zurück, aber wenn du an die Bilder denkst, die du im Kopf hast, welches Bild kommt dir als erstes von den Reisen in den Kopf?
Also eines meiner Highlights war eine Reise nach Jakutien. Das ist ein Gebiet, was, glaube ich, 8-mal so groß ist wie Deutschland. Da leben aber so viele Menschen wie in Köln. Extrem dünn besiedelt, liegt im fernen Osten Russlands. Und wir haben dort einen LKW-Fahrer begleitet, der über eine Eisstraße fährt, also einen zugefrorenen Fluss. Da wird im Winter dann eine Straße errichtet, im Sinne von, dass das Eis ein bisschen freigeräumt wird. Und dann fahren die LKW Richtung Norden. Unglaublich anspruchsvoll, unglaublich gefährlich auch, weil da immer was passieren kann. LKW brechen ein, verunglücken und so weiter. Und wir haben 5 Tage jemanden begleitet in den Norden. Das war wirklich sehr eindrücklich.
Dieser Gedanke, dass das, was du machst, auch für dich gefährlich sein kann, schwebt der immer mit?
Also wir planen schon Risiken, wir passen auf. Aber man muss sich auch daran gewöhnen, dass man nicht das gleiche Niveau an Sicherheit und Planbarkeit hat, wie wir das hier in Deutschland haben. Das gehört ein bisschen dazu. Dafür ist ein bisschen mehr Abenteuer.
Du bist während deiner Korrespondentenzeit in Moskau ganz viel gereist. Das Land ist riesig, mehrere Zeitzonen. Du warst in den angrenzenden Ländern. Wir wollten über Begegnungen sprechen. Welche Begegnungen kommt dir als erstes in den Kopf?
Ich weiß nicht, ob als erstes, aber es gibt einige spannende Begegnungen. Also zum einen gibt es in diesem riesigen Land auf lokaler Ebene oft immer ganz tolle und engagierte Menschen, die etwas verändern wollen. Wir versuchen, solche Menschen manchmal zu porträtieren. Wir haben beispielsweise nach der Vergiftung von Alexei Nawalny, dem Kreml-Kritiker, der jetzt im Gefängnis ist in Russland, eine seiner Aktivistinnen in Tomsk besucht, in Sibirien, die dort ins lokale Stadtparlament gewählt wurde und versucht, gegen eine riesige Front von Putin-Anhängern etwas zu bewegen. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, aber sie hat eine solche Energie. Das ist etwas, was ich wirklich auch mitnehme aus dem Land, dass es diese Menschen gibt mit wahnsinniger Energie, die was verändern wollen.
An sie kommt man ja relativ gut dran, aber wie ist es ansonsten zu recherchieren? Gerade die normalen Menschen, die man so über die Presse gar nicht mitbekommt. Wie geht ihr davor?
Also vor dem Krieg war das gut möglich. Man hat ja auch andere Quellen. Es gab bis vor dem Krieg eine Menge an lokalen Blogs, an lokalen Online-Medien, die oft hervorragende Arbeit gemacht haben. Die sind jetzt alle dicht gemacht worden. Jetzt ist das für uns wirklich ganz schwierig zu recherchieren, was in dem weiten Land passiert. Das geht mittlerweile eigentlich nur noch, indem man hinfährt. Vielleicht den einen oder anderen Gesprächspartner schon mal vorher organisiert hat, aber das meiste passiert dann mittlerweile eher spontan vor Ort.
Wie ist es denn eigentlich für dich, nach 5 Jahren das Land zu verlassen, mit lachendem oder weinendem Auge?
Beides. Also natürlich war das vergangene Jahr nicht mehr so einfach. Man spürt diese Anspannung durch den Krieg in der Luft. Es ist auch anstrengend, wenn ich das so frei sagen darf, Diskussionen darüber zu führen mit Menschen, die nur staatliche Propaganda schauen. Das mache ich natürlich beruflich, wenn ich Interviews führe, oder führe ich keine Diskussion, aber stelle Fragen. Aber im privaten Leben ist es dann doch wichtig, ab und zu sich mit Menschen zu unterhalten, die ein umfassendes Bild der Lage haben. Und das ist so das, weswegen vielleicht ein lachendes Auge, aber ein weinendes Auge auch, weil ich das Land großartig finde. Es hat tolle Natur, es hat tolle Menschen. Das ist auch wichtig zu sagen.
Dieses Anstrengend, das betrifft natürlich auch viele Familien. Innerhalb dieser Familien gibt es auch innerhalb der Generationen ganz viele Diskussionen. Manchmal reißt es Familien auseinander. Hast du das erlebt?
Das tut es, ja. Ich habe jetzt kein unmittelbares Beispiel in meinem direkten Umfeld, aber wir haben immer wieder Berichte gemacht über Familien, die das auseinanderreißt. Insbesondere, also der typische Putin- oder Kriegsunterstützer ist Fernsehzuschauer, eher männlich und eher über 40, über 50. Und das ist die Machtbase und lebt meistens auf dem Land oder in den Regionen in einer kleineren Stadt in Russland. Und und wenn dann ein Sohn beispielsweise, eine Tochter in eine Großstadt gezogen ist nach Moskau, mit ganz anderen Ideen aufwächst, womöglich sogar viel im Ausland unterwegs war, dann führt das ganz oft zu Konflikten innerhalb der Familien.
Ja, da prallen dann auch Welten aufeinander. Wie ist es denn für einen Korrespondenten, wenn die Arbeit getan ist? Klar, es kann immer ein Anruf kommen, man ist immer so in Halb-Acht-Stellung. Dennoch, gibt es irgendetwas, was du gefunden hast für dich, um einfach mal runterzukommen, abzuschalten?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Moskau ist die größte Stadt Europas und unter normalen Umständen auch eine sehr lebenswerte Stadt. Es gibt viele Parks, es gibt wahnsinnig tolle Sportmöglichkeiten. Ich habe zuletzt einen Schwimmkurs gemacht. Ich habe vergangenes Jahr viel Zeit an einer Kletterwand in der Innenstadt verbracht, die nur 20 Minuten mit dem Fahrrad entfernt war vom Studio. Das war sehr wichtig, um ab und zu bei dem Stress mal runterzukommen.
5 Jahre warst du Moskau-Korrespondent für die ARD. Kommen so viele Fragen immer noch rein. Wir versuchen mal noch einiges mit abzuarbeiten in unserer letzten Runde. Jetzt aus Deggingen schreibt uns Bettina beispielsweise: Wir waren selbst in St. Petersburg und Moskau, haben die Menschen sehr offen erlebt. Haben Sie noch russische Freunde, mit denen Sie offen sprechen können? Bekommen Russen Probleme, wenn man ihnen per WhatsApp schreibt?
Ich habe Freunde, mit denen ich offen spreche, aber tatsächlich in allen man versucht tatsächlich, die politischen Themen zu vermeiden, weil auch in der russischen Gesellschaft so ein Gefühl da vorherrscht, selbst wenn man sehr dagegen ist, was kann man tun? Es ist wie so eine Lähmung in der Gesellschaft. Die Jüngeren wissen fast alle, das ist nicht gut. Oder sagen wir mal, die gebildeteren Jüngeren wissen, das ist nicht gut. Aber was können sie bewirken? Sie können nichts bewirken. Und deswegen versucht man, das Thema eher zu vermeiden.
Wie ist denn die Überwachung?
Die ist schon massiv, aber natürlich funktioniert sie auch dadurch gut, dass man nicht so genau weiß, wie viel können sie wirklich. Wir sind vorsichtig mit WhatsApp, weil man nicht so genau weiß, was der Geheimdienst alles knacken kann. In Moskau ist die Überwachung über Gesichtserkennung massiv und das spielt eine große Rolle, denn bei den letzten Protesten vor einem Jahr, als gegen den Krieg demonstriert wurde, da musste man gar niemanden mehr festnehmen oder kaum Leute festnehmen vor Ort. Die haben einfach die Gesichter gescannt und dann die Menschen später zu Hause besucht. Was es auch ganz oft gibt, ist, dass potenzielle Oppositionelle oder Leute, die früher auf Demos gegangen sind, schon im Vorfeld eines Demoaufrufs Besuch von der Polizei bekommen.
Anne Behles schreibt uns: Stimmt es, dass Putin schwer körperlich krank sein soll?
Es gibt da Hinweise darauf. Da gibt es vor allen Dingen ein russisches Recherchemedium, was vom Ausland aus operiert, was Bewegungen von Ärzten, insbesondere Krebsärzten, verfolgt hat und gesehen hat, dass viele von denen mit Putin zusammengereist sind in die gleichen Städte. Aber am Ende wissen wir es nicht sicher. Ich warne davor, sich darauf zu verlassen. Und selbst wenn es so ist, heißt das nicht, dass er morgen tot umfällt. Er sieht sich als jemand mit einer historischen Mission. Und er wird sicherlich alles dran setzen, die zu erfüllen. Und wenn seine Gesundheit mitmacht, er hat sicherlich die besten Ärzte, die man in Russland finden kann.
Lothar fragt, was passiert, wenn Putin ermordet wird?
Dann gibt es aus meiner Sicht einen blutigen Machtkampf. Es gibt schon jetzt die Tendenz, dass mehrere Gruppen oder mehrere wichtige Personen sich eigene militärische Gruppen aufbauen, bewaffnete Einheiten. Viele reden tatsächlich auch in Russland davon, dass ein Bürgerkrieg gut möglich ist. Und die Russen sagen oft, jede Revolution bei uns, die war blutig.
Wie ist es denn in Sachen Informationen, die an Putin getragen werden? Denn schlechte Nachrichten möchte man ja selten übermitteln. Also da herrscht ja sicherlich auch das System der Angst. Kannst du dazu etwas sagen?
Soweit man es weiß, herrscht da dieses System der Angst, dass er selber niemandem mehr traut, auch seinem engsten Umfeld wenig traut. Es gab während des Krieges dann den Moment, wo er Kriegskorrespondenten eingeladen hat. Das sind solche Militärblogger und Korrespondenten der Staatsmedien, die vor Ort mit dem russischen Militär unterwegs waren. Und man hat gemutmaßt, dass das deswegen ist, weil er sich von seinen eigenen Leuten, von seinen eigenen militärischen Anführern nicht gut informiert gefühlt hat. Also es gibt eine große Selektion an Informationen, die zu ihm getragen werden. Und bei so einem autoritären System möchte niemand, wie du es gesagt hast, der Überbringer einer schlechten Nachricht sein. Dann könnte man ja in Ungnade fallen beim Chef.
Wie ist es jetzt gerade für dich, dieses Ankommen? Du bist seit wenigen Wochen zurück in Deutschland. Wie schwer oder leicht ist das für dich?
Es fühlt sich erstmal gut an. Es ist sehr friedlich hier. Und man spürt das tatsächlich in Moskau und alle, die, also das vielleicht, weil man manchmal so hört, ja, in Russland ist manches besser oder hier bei uns ist auch vieles schlimm. Das Gefühl ist ein ganz anderes. In einem so diktatorischen System, wie es Russland gerade wird, immer mehr wird, mit gerade einer massiven Welle gegen alle Andersdenkenden, es ist ein ständiges Gefühl der Angst. Und die Menschen trauen sich wenig, frei zu sprechen. Und das schlägt auf die Stimmung, zumindest wenn man in einem ja so freiheitsorientierten Land aufgewachsen ist wie Deutschland.
Dann herzlich willkommen zurück und danke für deinen Besuch heute Vormittag hier in SWR1 Leute, Demian von Osten.
Danke für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.